Powerful Voices, der Podcast.
So, die allererste Ausgabe unseres Powerful Voices Podcast. Und als allererste Voice hört ihr meine Stimme. Ich bin Tina Gentner und ich bin euer Host bei diesem Podcast. Powerful Voices dreht sich aber nicht um mich, sondern um meine Gäste. Regelmäßig werde ich Besuch bekommen von spannenden Persönlichkeiten. Der Podcast gehört zur Kulturbühne Spagat im Domagpark. Als Münchner und Münchnerinnen kennt ihr die vielleicht. Ich erzähle euch später aber auch noch ein bisschen mehr darüber, was es auf der Kulturbühne zu entdecken und zu erleben gibt. Ja, und seit neuestem gehört zur Kulturbühne Spagat eben auch dieser Podcast. Ein Podcast mit Gästen. Manchmal sicherlich Gäste, die ihr schon kennt, aus der Musik, Sport, Kultur, Kunst, Film, Fernsehen, Internet. Aber wir werden auch starke Stimmen, Powerful Voices eben haben, die ihr bisher vielleicht noch nie gehört habt. Aber alle haben starke Geschichten zu erzählen, das verspreche ich jetzt einfach schon mal vorneweg. Bei unserem ersten Gast weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, mit welcher Geschichte ich anfangen soll. Ich habe selten beim Vorbereiten auf ein Gespräch so viele Kringel und Kreise auf dem Zettel gemalt, wo ich dachte, darüber will ich sprechen, da will ich mehr erfahren und darüber erst recht. Und deshalb würde ich sagen, wir starten einfach und legen los.
Powerful Voices, der Podcast.
Vasim ist heute bei uns zu Gast. Schön, dass du da bist. Vasim, ist es bequem auf deinem Thron, auf den wir dich gesetzt haben?
Danke für die Einladung. Also ihr seht es leider nicht, aber ich sitze auf einem goldenen Game of Thrones-mäßigen Sitz.
Also er hat auch Vorstellungskraft. Für mich sah es jetzt aus wie so ein hölzerner Thron. Den Mann, ich habe es aber schon ausprobiert, wenn du dich mit dem Rücken ein bisschen bewegst, ist es eine Art Massagestuhl. Ja?
Aber ich konzentriere mich lieber auf das Gespräch.
Ja, also herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir haben ja in der Ankündigung auf Instagram und Facebook haben wir geschrieben, bei uns ist zu Gast Vasim, MC, DJ, Poet und Aktivist. Man könnte jetzt, glaube ich, auch noch sagen, Betriebswirtschaftler, fast Stadtrat, kritischer Kopf, engagierter Münchner, Familienvater, Ehemann, fehlt noch was?
Nö, ja, das war, also ich vergesse auch immer irgendwas, aber das war schon mehr, als ich wahrscheinlich selber aufgezählt hätte, ja.
Aber als erstes habe ich eigentlich eine ganz andere Frage an dich. Weißt du eigentlich, was du mit Vittorio und Timoteo gemeinsam hast?
Ich kenne ihn nicht mal. Von daher weiß ich nicht.
Keine Ahnung.
Nee, den Namen schon mal nicht.
Aber dein Name Vasim ist genauso selten wie Vittorio und Timoteo. Ich habe es nachgeschaut. Also doch ein Name. Ihr liegt auf Platz 7062 der häufigsten Namen.
In Deutschland?
In Deutschland.
Okay, es gibt verschiedene Schreibweisen auch für meinen Namen. Und ich habe ja tatsächlich noch einen, der wahrscheinlich höher steht in der Liste, einen deutschen Namen. Achim, also, aber ja, ich kenne auch nicht so viele Wasims in Deutschland. Aber natürlich in Ägypten und in anderen Ländern, in Pakistan zum Beispiel, ist der Name sehr häufig.
Da kommen wir gleich drauf. Man hört deinem Namen ja schon so einen gewissen Mix an. Achim, Vasim, Seger. Da gibt es Ägypten und dann gibt es aber, glaube ich, auch noch einen Teil Allgäu, einen Teil München. Also, wo kommst du her? Wo bist du aufgewachsen?
Powerful Voices. Da komme ich her.
Genau, also wo ich herkomme, ist ja München. Also ich bin hier geboren, bin hier aufgewachsen. Und meine Mutter kommt aus dem Allgäu und mein Papa kommt aus Alexandria in Ägypten.
Also so ein bisschen ägyptische Linsen und Allgäuer Kässpätzle, wenn man es jetzt kulinarisch den Mix.
Tatsächlich, ja, schmeckt mir beides recht gut, ja. Linsensuppe, also natürlich auch Falafel und sowas gibt es ja ganz viel.
Bedeutet Vasim denn was? Hat das irgendeine Bedeutung?
Ja, Vasim bedeutet tatsächlich was. Ich habe mir den ja nicht selber gegeben, mein Vater hat mir den Namen gegeben und es heißt so viel wie leuchtend, strahlend, handsome.
Das haben Sie schon gleich gesehen bei der Geburt.
Anscheinend, ja, nee, ich habe den Namen erst mit, wann habe ich den bekommen? Ich glaube, als ich 13 war oder so. In meinem deutschen Pass steht auch Achim Seger drin und als ich dann meinen Vater später kennengelernt habe und dann auch das erste Mal nach Ägypten gereist bin, da habe ich dann diesen Namen von meinem Vater und auch von der ägyptischen Familie bekommen, Wasim, genau. Hat sich dann durchgesetzt tatsächlich, weil ich dann auf Facebook, das gab es hier noch gar nicht so groß, Facebook, aber die Ägypter hatten das schon alle. Und dann hatte ich mir das auch eingerichtet, um halt mit meiner ägyptischen Familie und auch meinen Freunden dort in Kontakt zu bleiben. Und da hieß ich dann Wasim Radwan, also auch den Nachnamen auch von meinem Vater. Und so heiße ich bis heute immer noch auf Facebook. Und dadurch hat sich das dann auch sehr stark in Deutschland, als dann Facebook hier groß wurde und mich dann alle Leute, die mich neu kennengelernt haben, dann eigentlich erstmal als Wasim kennengelernt haben. Dadurch ja, wurde das dann irgendwie so zu meinem Rufnamen und jetzt mittlerweile ist es auch mein Künstlername geworden.
Also aufgewachsen bist du dann in München oder im Allgäu?
Ich bin in einem Vorort von München lange aufgewachsen, in Vaterstetten, das ist im Osten. Und eben als ich dann so mit 13 das erste Mal in Ägypten war, hat es dann auch mich gepackt, dann immer öfter nach Ägypten zu fahren und war dann auch sehr, sehr oft, also eigentlich jedes Jahr, dann auch alleine mit 16 bis 25 oder so, war ich dann eigentlich jedes Jahr, manchmal auch einen ganzen Monat, den ganzen Monat Ramadan zum Beispiel oder so, dann bei meiner Familie in Ägypten. Genau.
Und bist du dann aber mehrsprachig aufgewachsen? Also zumindest wahrscheinlich schon mal Hochdeutsch und Allgäuerisch?
Also naja, ich verstehe Allgäuerisch auf jeden Fall, aber sprechen ein paar Wörter, wenn ich's will und muss. Aber so, ich glaube, in meinem alltäglichen Sprachgebrauch überhaupt nicht. Und Arabisch habe ich leider nicht wirklich mitbekommen als Kind, weil mein Vater nicht da war. Ich habe meinen Vater erst später kennengelernt. Und da war es dann schon ein bisschen spät. Ich habe dann schon gelernt, sage ich mal, Smalltalk-mäßig mich mit meiner Familie in Ägypten auszutauschen. Ich verstehe schon auch ein bisschen Arabisch und spreche es auch, aber sehr gebrochen. Ich kann lesen und schreiben, aber mir fehlen die Vokabeln dann doch, also weil ich es einfach zu Hause nicht spreche, auch immer noch nicht. Also.
Und wenn du mir jetzt beschreiben müsstest, was du so für ein Kerl warst mit 13, 14, 15, du hast gesagt, Münchner Vorort, was warst du für einer? Wärst du heute noch mit dir befreundet?
Ja, also ich glaube wirklich als sehr junger Jugendlicher oder als Kind war ich, glaube ich, easy, unauffällig, entspannt. Also mit meiner Mutter halt und mit meinem kleinen Bruder aufgewachsen. Meine Mutter hat es gut gemacht. Ich war, glaube ich, kein wilder, frecher Bengel oder so. Aber dann, als ich dann 14, 15, 16 war, vielleicht auch, als dann mein Horizont erweitert wurde durch die Ägyptenreisen und so, wo ich dann doch ein bisschen auch kritischer wurde und auch viele Probleme dann in Vaterstetten mit Neonazis hatte, da wurde das dann irgendwie präsenter. Also da habe ich dann wirklich auch regelmäßig Schlägereien gehabt. Da wurde ich dann auch ein bisschen gröber und wilder. Finde ich, also bis ich 19 war, da gab es dann wieder so einen Bruch in meinem Leben, aber bis dahin war ich, habe auch viel Alkohol getrunken, habe mich regelmäßig mit Leuten geprügelt, eben also Neonazis, die eigentlich auf mich losgegangen sind.
Das heißt, da gab es dann Ärger, weil die einen rassistisch beleidigt haben oder was waren da so die Themen, die dich umgetrieben haben als Jugendlicher?
Ja, verschiedene. Also ja, also die Auseinandersetzung mit den Neonazis, das war tatsächlich wirklich noch klassische Neonazi-Gruppe oder einzelne Personen auch manchmal, aber wirklich noch mit Springerstiefel, Bomberjacke, Glatze, sind am Jugendzentrum oder auf den Volksfesten, Sonnenwendfeuer, diese ganzen Feiern, die man da halt so feiert, da waren die eigentlich immer, es gab immer Probleme, also wurde mir ins Gesicht gespuckt, wurde ich umzingelt, wurde mir hinterhergelaufen.
Alles und allein, weil du... Weiß nicht, hattest du damals auch einen dunklen Bart oder was war für sie das Anzeichen, der ist irgendwie anders?
Ja, den dunklen Bart trage ich noch nicht so lang. Also als Jugendlich hatte ich noch nicht so einen riesigen, vollen Bart, sondern es war einfach, ich war einfach der Dunkelste dort oder einer der Dunkleren. Es gab sicherlich noch ein, zwei andere Personen, die waren dann auch schnell meine Freunde, aber ich war tatsächlich einer der dunkleren Menschen dort und dadurch war ich halt für die Menschen ja halt nicht deutsch genug. Und dadurch war ich eigentlich so das Objekt, was eigentlich halt auch dort immer irgendwie halt für die ja auch Aggressionsauslebungspotenzial hatte. Also die haben, glaube ich, schon darauf gewartet, dass da der Dunklere wieder kommt. Ich habe sogar das N-Wort früher gehört, also obwohl ich jetzt mich selbst nicht als schwarz bezeichnen würde, aber ich wurde sogar dort, würde ich regelmäßig, manchmal auch lustig, aber trotzdem wurde ich auch mit dem N-Wort bezeichnet, ja.
Und... Also du hast gesagt, da gab es dann schon auch manchmal irgendwie Krach und Schlägerei und sowas. Du beschäftigst dich ja mit dem Thema Anderssein und Rassismus. Beschäftigst du dich ja bis heute. Würdest du jetzt, wenn du heute so zurückguckst, könntest du jetzt was anders machen als Jugendlicher?
Das ist eine gute Frage. Also ja, ich habe ja tatsächlich dann dort schon auch viel Probleme mit der Polizei gehabt. Also diese ganzen Schlägereien, die sind meistens dann auf mich zurückgefallen. Also ich muss schon auch sagen, also zum Beispiel die Richter und so, in Ebersberg war das dann, die standen nicht auf meiner Seite bei dem Ganzen.
Also das ging dann so richtig vor Gericht?
Ja, ich war im Gefängnis. Das ging bis, ja, ich war im Jugendarrest dann. Also das war auch wirklich häufiger und dann wurde dann so eine Sammelklage gemacht und an meinem 18. Geburtstag sogar, musste ich dann vor Gericht mit, weiß nicht, 3, 4 Anzeigen von den Neonazis, die auf mich losgegangen sind. Richtige, naja. Und dann, ja, musste ich dann, ein Monat war so die Maximalstrafe, musste ich in den Jugendarrest. Und das war dann eben mit 19, wo dann mein Leben sich nochmal geändert hat. Aber bis dahin muss ich jetzt überlegen, ob ich da wirklich was anderes hätte machen können. Ich denke schon. Also ich glaube, wenn man Also ich hätte es nicht anders machen können, ich war einfach so diese Person, aber jetzt retrospektive betrachtet, ja, hätte ich vielleicht weniger Alkohol getrunken, wäre ich nicht auf diese Feste gegangen, hätte ich mich da rausgezogen, vielleicht hätte ich dem entgehen können. Aber
sind das ja die Sachen, die man, also auf Feste gehen und so, das macht man ja als Jugendlicher.
Ja, und ich glaube auch nicht, dass das die Lösung gewesen wäre. Also ich meine, ich habe das halt dann doch mit Konflikt gesucht, habe mich mit denen auch konfrontiert und ich finde es irgendwie auch gesünder. Ich bin dadurch auch dann eben an diese Position gekommen mit 19, wo ich mein Leben dann ändern wollte, aber nicht davor mein Leben von ihnen habe beeinflussen lassen und dann zu Hause geblieben bin und nicht auf die Feste gegangen. Fände ich jetzt auch nicht unbedingt besser, hätte ich vielleicht anders machen können, aber bin mir nicht sicher, ob das besser gewesen wäre. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, wie es jetzt gelaufen ist, weil ich dadurch ja eben auch an die Punkte gekommen bin, mich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Will ich auf diese Feste gehen von mir aus und nicht, weil da irgendwelche Leute auf mich warten, die mich verprügeln wollen, sondern habe ich überhaupt Bock darauf, Alkohol zu trinken und sowas. Ja, und dann habe ich mir diese Fragen gestellt und habe dann einfach für mich das Leben geändert und nicht als Reaktion auf Neonazis oder so, ja.
Wir haben Gott sei Dank noch ganz viel Zeit mit Wasim, um noch mehr zu erfahren, was dann zum einen passiert ist, als du 19 warst, wie sich's geändert hat, aber natürlich auch noch über deine Musik, über die Projekte, die dich sonst umtreiben. Ihr hört Powerful Voices, den Podcast, heute mit unserem Gast Wasim.
Powerful Voices, der Podcast. Einfach abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf www.kulturbühne-spagat.de.
Das ist der Powerful Voices Podcast der Kulturbühne Spagat im Horizonthaus im Domagpark. Und bevor wir jetzt zu unserem Gast Wasim kommen und ich jetzt mal fragen muss, ob er auch Anzug und Krawatte im Schrank hat, wollte ich ja noch ein paar Worte zur Kulturbühne loswerden. Also vielleicht erstmal, was ist denn überhaupt das Horizonthaus? Das ist ein Projekt der Schauspielerin Jutta Speidel, die sich für wohnungslose Kinder und Mütter einsetzt. Und zu diesem Haus gehört eben diese wunderbare Kulturbühne, auf der wir gerade sitzen. Normalerweise gibt's hier Filme, Theater, Lesungen. Im Moment lautet leider der Großteil der Veranstaltungen vorerst verschoben, aber eben nur vorerst. Irgendwann geht's weiter. Und dann gibt's hier zum Beispiel das Theaterstück Kill You zu sehen. Es gibt die Jazzreihe Be My Guest. Es gibt auch eine Hip-Hop-Tanzgruppe, eine gemeinsame Aktion mit dem Feuerwerk. Also alle Infos findet ihr natürlich online und könnt da schauen, ob ihr was findet, was vielleicht auch zu euch passt. So, zurück zu Powerful Voices, der Podcast. Ausgabe Nummer 1. Unser erster Gast ist Wasim, Musiker, DJ, Poetry Slammer, fast Stadtratsmitglied, engagierter Münchner. Über all das werden wir jetzt noch sprechen. Ich kriege das auch alles irgendwie unter einen Hut. Also Kunst, Kultur, Musik, Engagement. Und dann steht da, du hast BWL studiert, Betriebswirtschaft. Wie hast denn du ausgesehen, als du das studiert hast? Hattest du auch da mal Krawatte und Anzug an? Oder hattest du mehr den Style jetzt? Ich darf kurz beschreiben. Dreiviertel lange Lederhosen, Hoodie. Was war dein Style als BWLer damals?
Ich glaube, mein Style war schon ähnlich. Aber ich glaube, ich hatte da noch so ein zweites Leben. Also ich hatte auf jeden Fall dieses Leben. Ich war auch während meinem Studium schon DJ. Und, also war ich ähnlich. Aber ich hatte noch eine zweite Identität, würde ich mal sagen. Und zwar hatte ich lange mit meinem Vater zusammen ein Familienunternehmen. Das war ein Limousinenservice, Chauffeurservice, Touristenservice für reiche Araber, reiche Russen, schwarze Autos. Vor allen Dingen für reiche arabische Gäste im Sommer, für reiche russische Gäste im Winter haben wir alle möglichen Ausflüge organisiert, Hotel, ganz viel so Healthcare-Tourism, also die hier für Untersuchungen
kommen. Für Operationen oder Untersuchungen.
Genau, sowas habe ich da ganz lange gemacht, auch während meinem Studium noch. Und da hatte ich jeden Tag Krawatte an und bin auch große S-Klasse gefahren und sowas. Also das war, bin aber dann trotzdem in meiner Freizeit sozusagen dann mit Hip-Hop-Klamotten, auch manchmal in der S-Klasse mit lauten Hip-Hop-Sound und so rumgefahren, wenn ich nicht gearbeitet habe. Ja, doch, das war ein bisschen, das waren so zwei verschiedene Welten auch irgendwie, in denen ich gelebt habe. Ja.
Und zu sagen, ich studiere jetzt Betriebswirtschaft, war, weil du dachtest, ich will genauer verstehen, wie das funktioniert oder noch ein bisschen mehr in das Leben eintauchen oder war es mehr der Wunsch vom Papa oder von der Mama oder wie kam das?
Ich glaube, es war ein Mix. Also es war erstmal Planlosigkeit. Ich wusste nicht genau, was ich machen soll und das hat sich halt irgendwie so angeboten. Es war auch an so einer semi-virtuellen Privatuni irgendwo. Also ich habe das genommen, was so kam. Irgendwie habe ich mich irgendwie beworben und habe da so ein bisschen, sag ich mal, naiv einfach angefangen, glaube ich, irgendwas zu machen erstmal. Aber schon auch wahrscheinlich noch mit einem Hintergrund, sage ich mal, dass mein Vater selbstständig ist, dass es vielleicht Sinn machen könnte, in diese Selbstständigkeit und so Betriebsführung, sich da ein bisschen auszukennen, war jetzt nicht abwegig. Und dann habe ich aber auch während beim Studium, ich habe sofort gemerkt, dass das eigentlich nichts mehr, also das ist überhaupt nicht meins, auch immer noch nicht. Das ganze Cash is King-Ding ist nicht so mein Ding. Aber ich fand es dann trotzdem irgendwie ganz interessant, mich damit auseinanderzusetzen und zu verstehen, wie unser Geldsystem zum Beispiel funktioniert oder Kapitalismus und unsere Gesellschaft und ja, einfach wie Unternehmen funktionieren. Ich fand es dann schon ganz spannend, aber immer irgendwie mit einem kritischen Blick. Also mir wurde auch ganz oft im Studium schon gesagt, ich sollte eigentlich Philosophie studieren oder so, weil ich einfach Sachen auch irgendwie kommentiert habe, ja, oder hinterfragt habe. Allein wirklich diesen Satz, der ist mir so hängen geblieben. Das ist dieses Cash is King. Das stand dort einfach auf der Folie und ich weiß auch, wie es gemeint war. Es war nur Bares ist Wahres. Ja, ist gar nicht so tragisch, aber für mich war das so, das war für mich die Essenz des Studiums, Cash is King. Und ich so, ne, also bitte nicht. Also für mich ist viel anderes wichtiger als Cash. Ne? Und ja, da bin ich auf jeden Fall auch irgendwie an meine Grenzen gekommen, wie ich mit dem Studium umgehen kann und will. Hab's dann aber durchgezogen mit Ach und Krach und hab auch also wirklich die Maximalstudienzeit, Maximalsemester bis auf den allerletzten Tag, auf den letzten Drücker habe ich dann irgendwie meine Abschlussarbeit abgegeben. Und die hat's dann aber wieder für mich umgedreht, muss ich sagen. Ganz hinten hat's dann wieder Sinn gemacht, weil die Diplomarbeit, die ich da geschrieben habe, ging dann über Kapitalismus und Islam. Und da konnte ich mein ganz eigenes Thema, eben meine Sichtweise, die ich vielleicht in den letzten Jahren während meines Studiums irgendwie mir erarbeitet und angelesen habe, die konnte ich dann irgendwie aufs Blatt bringen. Und das fand ich sehr interessant. Das war für mich einfach ein sehr persönliches, wichtiges Thema und hat dann auch eine große Runde gemacht tatsächlich. Wurde dann veröffentlicht und Interviews dazu. Also hat mich dann noch weiter katapultiert, sage ich mal. Und dadurch irgendwie hat es dann am Ende dann doch wieder irgendwie gepasst und Sinn gemacht.
Ja. Jetzt hören unseren Podcast vielleicht auch viele jüngere Leute, die entweder vielleicht auch noch überhaupt keinen Plan haben, was sie mal machen wollen. Was würdest denn du sagen, nach was gehen, was vielleicht aber dann auch realistisch ist? Also wenn du jetzt, ich habe dich vorher schon mal gefragt, wenn man so zurückguckt, würdest du es nochmal machen, BWL? Oder nach was würdest du vielleicht heute überlegen, wo soll es hingehen?
Aber ich weiß nicht, ob ich da der richtige Ratgeber bin. Ich habe immer so das Gefühl, ich bin einfach drauf losgelaufen. Habe ich wirklich so das Gefühl. Ich glaube, ich bin immer noch so der Typ, der einfach Sachen macht, ohne großartig jetzt irgendwie stundenlang zu überlegen und abzuwägen. Ich glaube, es ist eher eine Gefühlsebene bei mir als eine Kopfebene. Also ich glaube, sonst würde ich mehr drüber nachdenken im Vorfeld. Deswegen ist es, glaube ich, eher so ein intuitives, gefühlsmäßiges Go with the Flow. So bin ich. Aber ich glaube, so ist auch nicht jede Person. Von daher weiß ich jetzt nicht, ob ich da wirklich jetzt so Tipps geben kann. Aber ich glaube, es gibt verschiedene Art und Weisen, an Sachen ranzugehen. Und das Wichtige ist, dass man sich das irgendwie zugesteht, seine Art und Weise zu haben. Wenn du da sehr kopflastig rangehst und lieber länger drüber nachdenkst, dann mach das. Wenn du das Gefühl hast, ich mach das jetzt einfach, dann probier es aus. Ich glaube nicht, dass es da den perfekten Tipp für alle gibt. Aber bei mir ging es so bis jetzt relativ gut, dass ich einfach viel ausprobiert habe und viel gemacht habe und auch viel davon funktioniert hat. Und ich ja dadurch, glaube ich, auch eine sehr niedrige Hemmschwelle irgendwie habe, einfach Sachen zu machen. Ja, und das hat für mich gut funktioniert, aber muss ja nicht für jeden gut funktionieren.
Aber du hast ja auch nicht aufgegeben. Also hast ja schon gesagt, du hast während dem Studium schon gemerkt, so richtig ist es eigentlich nicht meins, aber du hast es ja nicht geschmissen. Ist das dann aber auch sowas, dass du dann sagst, nee, wenn ich es angefangen habe, dann ziehe ich es durch? Oder hast du damals schon geahnt, Mensch, vielleicht kommt aber auch noch was und dann macht es doch wieder Sinn, was ich da angefangen habe?
Ja, schon auch wieder ein Mix aus allem. Auf jeden Fall dieses, ich will Sachen zu Ende bringen, dann aber auch so dieses Gefühl, das könnte schon noch für irgendwas gut sein, wer weiß schon, vielleicht brauche ich ja doch mal. Dann natürlich auch so ein bisschen dieses Eltern vielleicht stolz machen. Ja, wer weiß, vielleicht ich wollte das nicht, aber vielleicht übernehme ich ja doch die Firma von meinem Vater oder so. Diese ganzen Optionen sich offen halten. Einfach mal weitermachen. Einfach. Und wenn es nicht gegangen wäre, dann hätte ich es auch gelassen. Ich habe auch ein paar Semester Pause gemacht, weil es einfach nicht ging für mich. Und dann habe ich irgendwie wieder einen Bezug dazu bekommen, bin auch wieder zurück nach München und so. Und dann habe ich es dann einfach nochmal versucht, nochmal zu Ende zu bringen. Und dann ja kam auch noch so eine Inspiration irgendwie dann durch dieses Thema, wo ich dann auch nochmal eine innere Motivation hatte. Dieses Thema hat mich dann wirklich auch gepusht, das zu Ende zu bringen und diese Abschlussarbeit zu schreiben. Ich glaube, ich hätte die Abschlussarbeit nicht geschrieben, wenn ich nichts gefunden hätte, was mich interessiert hätte. Dann hätte ich es vielleicht einfach nicht gemacht.
Ihr hört den Powerful Voices Podcast mit den Stimmen von Wasim, unserem Gast heute, und meiner Stimme. Und ihr sollt natürlich auch zu Wort kommen. Sobald wir wissen, wer bei uns im Podcast ist, posten wir das bei Instagram, bei Facebook, auf der Website der Kulturbühne Spagat. Und überall habt ihr dann die Chance, auch Fragen an unsere Gäste zu schicken. Für mich kommt jetzt nämlich eine super Rubrik. Ich bin nämlich jetzt an nichts schuld, was als nächstes gefragt wird. Das sind die Fragen, die von außen kamen. Aber mich interessiert es natürlich trotzdem, was die Antworten sein werden.
Powerful Voices. Eure Fragen.
Wir starten mal mit euren Fragen. Willst du mal Bundeskanzler werden?
Ja, ist lustig. Also ich will auf jeden Fall nächstes Jahr zur Bundestagswahl antreten. Ich habe eine eigene Partei, also eine eigene Partei ist es falsch. Ich habe mit in einer neuen Partei mich eingebracht und bin da sehr aktiv und baue die gerade auf. Wir werden dieses Jahr einen Landesverband gründen, für die Urbane eine Hip-Hop-Partei. Und ich muss nicht unbedingt Bundeskanzler werden, aber ich würde gerne mal andere Perspektiven, andere Personen als Bundeskanzler oder vielleicht eine Bundeskanzlerin auch wieder sehen. Sehr gerne. Ich muss es vielleicht nicht unbedingt machen. Mal gucken.
Passt die nächste Frage eigentlich schon halb beantwortet. Wieso hast du die Partei gegründet? Also du bist sozusagen, engagierst dich in der Partei, hast die jetzt nicht gegründet, aber wie bist du drauf gekommen, jetzt auch noch Politik?
Gute Frage. Fragt mich meine Frau auch.
reicht noch nicht, noch ja, was.
Also es ist schon zeitaufwendig, aber es ist irgendwie auch so das Dach für alle meine Sachen, habe ich so das Gefühl. Also ich bin einfach so vielfältig auch für mich selbst in so vielen Sachen. Ich vergesse auch immer irgendwas, was ich noch gemacht habe oder so. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das alles eigentlich so einen tieferen Sinn halt hat, ne? So sozialkritisch, gesellschaftsbewirkend, eigentlich was Positives, ne? Und ich habe so das Gefühl, dass da einfach noch eine Ebene gefehlt hat. Also ich habe immer so als Künstler und als Kunst- und Kulturschaffender gewirkt und bin aber dann auch an Grenzen gekommen. Und die haben mich dann einfach, um diese Grenzen zu überwinden, musste ich irgendwann auch in die Politik gehen. Und das, da bin ich jetzt. Und für mich gab es keine andere alteingesessene große Partei, wo ich jetzt irgendwie mich damit identifiziere. Das gab es für mich nicht. Und bevor ich irgendwie apolitisch oder unpolitisch werde und mich gar nicht mehr einbringe, dachte ich mir, gut, dann suche ich mir irgendwie meine Leute, meine Community, die das auch irgendwie neu und frisch und funky auch. Für mich ist es, muss Soul haben und Funk haben. Und das hat die Hip-Hop-Partei für mich. Und ist einfach eine stark, stark geprägte Community aus BIPOC-Perspektiven, also Schwarzen und People of Color. Und so ist ja auch Hip-Hop entstanden. Also ist ja, macht voll Sinn und Hip-Hop war von Grund auf auch schon eine sehr politische Bewegung. Von daher ist es für uns, geht Hand in Hand und ist vollkommen logisch. Und für mich war das auch ein ganz klarer logischer Schritt, dass ich mich da einbringe, dass ich da engagiert bin und baue die jetzt eben auch ganz stark hier gerade in Bayern mit auf. Und unser Ziel ist, also auch in anderen Bundesländern auch Strukturen aufzubauen und nächstes Jahr zur Bundestagswahl anzutreten. Und einfach auch die Themen, die dieses Jahr doch sehr groß waren, also von Black Lives Matter über jetzt die ganzen Kunst- und Kulturszene. Die Themen dürfen nächstes Jahr in der Bundestagswahl nicht wieder irgendwo runterfallen. So.
Ich habe irgendwo auch gelesen, ihr seid ja 2020 schon angetreten für die in München bei der Kommunalwahl. Ihr wollt die Werte des Hip-Hop ins Münchner Rathaus bringen. Wie muss man sich das vorstellen?
Also das ist eine viellagige Frage, weil wenn ich heute über Hip-Hop spreche oder in Kinder- oder Jugendeinrichtungen gehe und frage, was ist denn Hip-Hop? Dann sagen die ganz oft Drogen, Frauen, Koks. Und das ist für mich Hip-Hop überhaupt nicht. Also für mich ist Hip-Hop eben Peace, Love, Unity, Empowerment, Sozialkritik, sich einlesen in Themen und darüber einen tiefen Song zu schreiben, ja, und nicht so oberflächliche Sachen. Und von daher, ja, ist es für mich absolut ein ganz klarer Fall, dass Hip-Hop von Grund auf politisch ist. Ne? Hip-Hop war ein politisches Standing an sich schon, dass marginalisierte Gruppen, also ganz explizit schwarze Menschen in den USA, mit dem ganzen Kontext von Kolonialisierung, Versklavung, Ghettoisierung, Ausgrenzung, Diskriminierung, dass diese Menschen etwas Neues kreieren, war an sich schon was Politisches, schon etwas Empowerndes, dass da auf einmal eine Kunstform entsteht von Menschen, die nichts haben und die heute Mainstream geworden ist. Ne? Heute auf der ganzen Welt hören Kinder heute Rap und Deutschrap ist die chartbestimmende Musikrichtung so ungefähr und da kann man nicht einfach den Ursprung vergessen und wissen, aus welchem Kontext kommt es denn und ja, das ist für mich sehr, sehr politisch.
Wir haben nachher bestimmt noch ein bisschen mehr Zeit drüber zu reden, das darf ich nicht vergessen, dass ich ja eigentlich die Fragen vorlese, die bei uns eingegangen sind. Wir machen jetzt einfach flott weiter. Was nervt dich an München?
Mei, gibt's viele Sachen, aber ich glaube, was mich am meisten... Was könnte mich am meisten nerven in München? Das ist so schwierig zu sagen, weil ich bin eigentlich überhaupt nicht so der München-Nörgler. Vielleicht ist es genau das, dass man immer fragt, was nervt dich an München? Vielleicht nervt, also Entschuldigung, ist gar nicht gegen dich, aber ich glaube, es ist so ein bisschen so dieses, immer dieses München-Bashing, auch von München selber. Also mach doch einfach. Dieses sich beschweren über und dann gucken, was ist an München scheiße, ist ja gut, aber viel wichtiger ist, und da gibt's auch in München Möglichkeiten, und das ist auch was Schönes in München, man kann was machen. Also dann lass uns doch auf was fokussieren, was ist denn gut, wo können wir denn noch was machen?
Was waren deine Hobbys als Jugendlicher?
Fußball, Michael Jackson tanzen, Hip-Hop hören, ja, und noch Sachen, die ich jetzt vielleicht lieber nicht sage.
Schreibst du alle Texte selber?
Ja.
Und woher kannst du das?
Puh, woher kann ich das? Also ich glaube, ich war immer schon ein bisschen spracheninteressiert. Also Deutsch lag mir, Englisch lag mir, vielleicht noch mit Arabisch, war auch noch mal so ein bisschen, auch wenn ich es nicht perfekt spreche, aber es hat zumindest mich interessiert. Ich glaube, Sprache gefällt mir einfach. Und dann habe ich es auch schon gelernt. Also das ist ja tatsächlich auch eine Übungssache. Und ich hatte schon auch ein paar Leute, die mir dabei geholfen haben. Jugendliche oder andere Freunde. Oder ich lerne auch immer wieder durch meine Workshops, lerne ich ja auch was von den Leuten, die Texte schreiben. Also es ist ja ein stetiger Prozess. Ich würde sagen, es ist eine Übungssache. Und es gibt bei Hip-Hop auch ganz klare Regeln, sage ich mal. Also oder Rhythmus, Takt und Reime. Also da kann man sich entlanghangeln. Klar gibt es dann bessere und schlechtere Sachen oder anspruchsvollere und einfachere Sachen vielleicht, aber ich finde, alles, was die Leute erstmal sich trauen zu sagen, aufs Blatt zu bringen, ist erstmal wertvoll und das reicht dann auch erstmal. Und dann kann man sich noch überlegen, will ich da daraus noch irgendwas machen, soll das eine Songstruktur bekommen oder nicht, aber ich glaube, dass jede Person erstmal was Interessantes aufschreiben kann, sobald du was aus deinem Leben erzählst.
Und eine Frage habe ich noch. Wie schaffst du es immer so positiv zu bleiben?
Ich glaube, ich hatte schon Glück. Also ich hatte schwere Zeiten und hat es sicher nicht so einfach, aber ich hatte irgendwie Glück mit dem Leben, dass es mich immer irgendwie hat einen Horizont sehen lassen. Und das ist natürlich auch einfach ein Geschenk. Ich hatte, glaube ich, jetzt nie so eine Phase, wo ich gar nicht mehr weiter wusste. Vielleicht liegt es an mir, vielleicht liegt es auch einfach wirklich am Segen des Lebens oder Allahs. Aber es ist irgendwie, habe ich einfach gemerkt, wenn man die Augen aufmacht und guckt, dann ist da auch was. So, und ich glaube, es geht vielen Menschen vielleicht auch anders, wo es einfach auch schwarz ist, ne? Und das ist sicherlich nicht selbstverständlich, aber ich hatte diesen Lebenseifer irgendwie immer zu gucken, zu schauen und einfach voranzugehen, und das ist, finde ich, an sich schon eine positive Kraft.
Ja. Powerful Voices, der Podcast, heute mit Wasim, und das waren eure Fragen. Was ich übrigens noch gar nicht erwähnt habe, ihr könnt bei der Aufzeichnung des Powerful Voices Podcast dabei sein. Also eigentlich, wenn gerade keine Corona-Beschränkungen sind und irgendwann werden die ja nicht mehr da sein, dann könnt ihr live dabei sein und könnt auch live eure Fragen stellen. Alle Infos dazu findet ihr zum Beispiel auf Instagram, Powerful Voices Podcast, oder auch auf Facebook. So, ich habe eine Frage da hinten auf dem Zettel noch vergessen, die bei uns reinkam. Die passt jetzt aber wahnsinnig gut rein. Wie hast du dich denn getraut, dann mit der Musik beruflich weiterzumachen? Du hast ja erzählt, du hast mit BWL, und dann gab es da diese Firma, wo du mit deinem Vater zusammengearbeitet hast. Aber jetzt bist du ja eigentlich ein Vollblutkünstler, Musiker, Kulturschaffender?
Ja, Kunst- und Kulturschaffender, glaube ich, trifft es ganz gut, auch wenn da sicherlich auch wieder nicht alles drunter passt. Aber wie ich mich getraut habe, das hat, glaube ich, nichts mit Trauen zu tun, sondern ich hatte nach meinem Studium eine Phase, wo ich eigentlich mit gar keinem Geld gelebt habe. Wo ich wirklich, glaube ich, habe von 300 Euro im Monat oder so, mehrere Jahre lang. Also ich habe wirklich nur ein paar DJ-Sachen vielleicht oder so gemacht und ein bisschen was noch nebenbei irgendwo vielleicht verdient, dass ich meine Miete bezahlen konnte, aber es war auch immer ganz günstig. Vielleicht waren es 600 Euro, 300 Euro Miete, 300 Euro zum Leben. Und das habe ich wirklich jahrelang durchgezogen. Ich wollte nichts mit Geld zu tun. Ich wollte keine Karriere machen. Ich war so ein bisschen fed up. Ich hatte auch Gründe, warum. Habe in einer Waffenfirma davor gearbeitet und so. Und habe da wirklich auch nicht nur Cash is King, was ich vorhin schon gesagt habe, sondern auch noch Cost to Kill oder so. Wer kann günstiger Menschen umbringen? Und das hat mich schon auch, glaube ich, ein bisschen noch tiefer geprägt. Und hatte einfach keinen Bock auf dieses, war so ein bisschen Systemaussteiger. Ja, und irgendwie habe ich dann geschafft, es zurückzufinden. Ist auch wieder eine bisschen komplexere Geschichte. Ich hatte Schulden von diesen ganzen Schlägereien mit den Neonazis. Hatte ich, glaube 10.000 Euro hatte ich Schulden. Musste Schmerzensgeld bezahlen. Schmerzensgeld an eine Person, die, glaube ich, irgendwie eine Platte im Gesicht hatte nach unserer Schlägerei. Und ich habe das jahrelang nicht angefasst und habe das weggedrängt und wollte eben überhaupt nichts damit zu tun haben. Und irgendwann waren es 10.000 Euro, ich glaube auch mit Zinsen und so hat sich das sehr krass summiert. Und dann wusste ich, okay, ich muss das jetzt irgendwann mal abarbeiten, sonst komme ich nicht raus. Also es wird immer mehr und ich kann dann irgendwann, kann ich nichts mehr machen, so gefühlt. Dann habe ich eine coole Möglichkeit auch wieder vom Leben bekommen. Ich bin ehrenamtlich, einfach weil ich das gefühlt habe und es mir Spaß gemacht hat, in Unterkünfte gegangen von Geflüchteten und habe da einfach so umsonst performt, Workshops gegeben, mit denen Texte geschrieben und irgendwann ist dann daraus, sind Anfragen gekommen, dann wurde das irgendwann so ein bisschen bezahlt und dann habe ich tatsächlich dann so immer weitergemacht, das hat mir Spaß gemacht und ich konnte es gar nicht glauben, dass ich dafür bezahlt wurde. Kann ich es immer noch nicht glauben eigentlich, dass es voll das Blessing für mich ist. Aber so habe ich es dann geschafft, tatsächlich glaube ich innerhalb von weniger als vielleicht ein, zwei Jahren, also ganz kurz, in kurzer Zeit habe ich dann geschafft, diese 10.000 Euro nur durch Arbeit mit Geflüchteten abzubezahlen. Da habe ich dann bei Refugio in der Kunstwerkstatt gearbeitet und so, das hat sich dann immer weiter rumgesprochen und auf einmal gab es da ganz viel. Die Nachfrage war voll groß da und ich wurde dafür bezahlt, was ich cool fand. Und das Geld habe ich dann benutzt und habe sozusagen dem Neonazi sein Schmerzensgeld aus Arbeit mit Geflüchteten bezahlt. Und das fand ich wiederum irgendwie ganz cool. Und das war dann auch so mein Zugang. Auch irgendwie musste ich das machen, aber irgendwie wollte ich auch was Sinnvolles machen. Und auf einmal stand ich da und hatte eigentlich Einkommen. Das wurde mir dann wieder so vom Leben geschenkt. Und dann stand ich da und konnte davon zumindest leben. Und das war, glaube ich, dann schon auch der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das kann ich machen. Ich muss jetzt nicht irgendwie mich auf irgendwie einen BWL-Job bewerben und irgendeine Bank oder irgendwie sowas gehen, sondern da geht was. Jetzt, davon werde ich jetzt vielleicht nicht reich oder so, aber ich kann davon leben. Und das ist ja eigentlich immer noch mein Lebensziel, so ja, was Gutes zu machen und davon leben zu können. Und dann ja, wurde das mein Weg. Mittlerweile hat sich das natürlich noch viel mehr in andere Richtungen entwickelt und vielleicht nochmal mehr professionalisiert und so, aber das war mein Zugang, ja. Und da so habe ich es dann irgendwie geschafft, auch selber ein gutes Gefühl damit zu haben, Geld zu verdienen.
Aber vielleicht ist jetzt ein guter Punkt, um nochmal kurz zurückzuspringen. Du hast uns am Anfang erzählt, also da hat es ganz schön gekracht in Vaterstädten, es sind Schlägereien, du warst im Jugendknast und hast mir gerade vorher kurz, als wir Luft geholt haben, gesagt, irgendwie war das aber schon auch dann mit 19 nochmal so eine Wende. Was hat sich denn dann geändert im Kopf oder
Ja, auch im Bauch, glaube ich,
oder im Herz? Oder?
Auch das, glaube ich, checkt man erst irgendwann später. Also ich habe schon dort natürlich eine bewusste Entscheidung, zum Beispiel war eine sehr bewusste Entscheidung mit 19 im Jugendarrest, kein Alkohol mehr zu trinken.
Also muss man sich das jetzt wirklich vorstellen, ich muss ganz naiv fragen, man sitzt im Jugendarrest in einer Zelle und man denkt übers Leben nach.
Ja, da hast du sehr viel Zeit nachzudenken und das ist auch gar nicht so schlecht. Also nicht, dass jeder jetzt irgendwie in den Knast muss, aber Zeit für sich zu haben, das ist schon was sehr Wertvolles und das hatte ich da einfach. Ich hatte da einen Monat, alle meine ganzen engen Freunde waren irgendwie auf Mallorca und haben halt so einen Ballermann-Urlaub gemacht und ich habe einfach gemerkt, so, boah, eigentlich bin ich ganz froh, dass ich da jetzt nicht dabei bin. Was will ich eigentlich? Und dann hat man Zeit, ein bisschen nachzudenken und klar habe ich dann auch gelesen, habe den Koran das erstmal richtig gelesen und auch mich damit beschäftigt und so und hatte Zeit, habe auch andere Bücher gelesen, die ich auch wieder weggelegt habe und so, ja. Einfach mal einen Monat Zeit für mich und dann kommt man anders, auch wenn es noch gar nicht ganz bewusst und gleich alle Pläne schon ausformuliert sind, aber man kommt vielleicht mit einem bisschen anderen Selbstbild raus. Ja, und das hat sich da bei mir sicherlich geändert, was sich dann erst in den Jahren danach gezeigt hat. Das war mir gar nicht alles bewusst, aber ein paar bewusste Entscheidungen waren schon da. Wie zum Beispiel, ich möchte kein Alkohol mehr trinken, ich möchte nicht mehr in so Schlägereien kommen. Ich möchte mich ein bisschen fokussieren, eben vielleicht auch was Positives, was will ich mit meiner Zeit anfangen, beten, eben den Islam ein bisschen mehr zu verstehen, kennenzulernen und solche Sachen. Und das begleitet dich dann. Das gibt dir dann eine ganz neue Schiene in deinem Weg. Ja.
Kannst du mir jetzt trotzdem noch beschreiben, wie sieht denn so ein typischer Tag von dir aus? Gibt es wahrscheinlich gar nicht, oder?
Nee, gibt es tatsächlich nicht. Jeder Tag ist anders und ich finde es auch spannend. Ich weiß immer noch nicht, wie morgen ausschaut. Ich weiß es immer nicht. Also ich weiß auch nicht, wie nächsten Monat ausschaut. Jetzt natürlich dieses Jahr, das geht ja vielen dieses Jahr so, dass man nicht weiß, wie es weitergeht. So. Aber das ist schon bei mir sehr normal. Es ist einfach der Standard. Ich weiß nicht, was morgen, was nächste Woche, was nächsten Monat, geschweige, was nächstes Jahr passiert ist.
Bisschen Zeit haben wir nachher noch. Jetzt drehe ich nochmal bei dir den Puls ein bisschen hoch. Du hast jetzt 100 Sekunden Zeit und du kriegst von mir Fragen oder Sätze, die du vervollständigen sollst. Und du guckst mal, dass du so viele wie möglich schaffst.
Okay.
Ja?
Powerful Voices. Ich in 100 Sekunden.
Berge oder Meer?
Beides.
Wenn mich Donald Trump zum Abendessen einladen würde, dann würde ich
absagen.
Ein Land, in dem ich mir vorstellen könnte zu leben?
Die Welt, die Erde, jedes Land.
Das ist jetzt peinlich, aber ich mag total gern.
Ist mir peinlich, aber ich mag gerne. Ist Michael Jackson heute peinlich? Vielleicht.
Wenn ich mit Angela Merkel einen Kaffee trinken würde, würde ich ihr sagen.
Angie, lass mal die Urbane machen.
Was ich an Leuten überhaupt nicht leiden kann.
Ich mag euch alle, aber Heuchelei mag ich nicht. Ja.
Hunde oder Katzen?
Katzen.
Eine wichtige Eigenschaft, die meine Freunde mitbringen müssen?
Ehrlichkeit.
Eule oder Lerche? Also Frühaufsteher oder eher Langschläfer?
Langschläfer.
Langschläfer.
Ist das Lerche?
Das ist, nee, das ist die Eule.
Eule, okay,
also du bist
Eule.
Da dafür wahrscheinlich nachts unterwegs.
Ja, auf jeden Fall.
Wo machen wir weiter? Kultur ist für mich?
Kultur ist für mich gesellschaftlicher Ausdruck.
Was München einfach am besten kann?
Was München am besten kann? Sich selbst feiern.
Bier bei Freunden daheim oder Drink in der Bar?
Spezi überall.
Ein bisschen mehr Punkt würde Deutschland gut tun.
Oh, jetzt muss ich provokant das vielleicht sagen. Ein bisschen mehr Islam.
Und da piept sozusagen im Hintergrund, wird wild gewunken.
Zensiert.
Sind die 42. Eine muss ich aber noch. Die Lösung für alles lautet?
42, oder?
Exakt.
Eigentlich Liebe. Eigentlich muss man schon sagen Liebe.
Powerful Voices, der Podcast.
Achim Wasim Seeger oder Wasim, wie eigentlich alle nur noch sagen, ist heute bei uns. Wir haben schon ein bisschen über dein Leben als Musiker gesprochen. Wir haben über dein Studium der BWL gesprochen. Wir haben schon so ein paar Projekte gehört. Vielleicht gibst du uns da noch ein paar Stichworte, was dir vielleicht im Moment besonders auf dem Herzen liegt. Du machst sehr viel Projekte und sehr viel Arbeit und engagierst dich sehr für Geflüchtete. Wie kommt das eigentlich?
Naja, ich glaube, es ist sozusagen der Gegensatz von dem, was ich während meinem Studium mit diesem Tourismusgeschäft gemacht habe, mich um die Reichen zu kümmern und um die, was wirklich von 5-Sterne-Hotel zu 5-Sterne-Restaurant zur Boutique und so und dann wieder nach Hause. Aber die waren nicht glücklich. Den Leuten ging es nicht gut. Und ich hatte dann auch irgendwie so das Gefühl, hey, eigentlich kann ich für euch nicht viel machen. Und ihr habt genug Leute, die alles für euch machen wollen. Ich mache lieber was für Menschen, die wirklich was davon haben, von meiner Anwesenheit, wo ich vielleicht auch wirklich einen Unterschied machen kann in ihrem Leben. Und ja, ich glaube, dass geflüchtete Menschen wirklich sozusagen die Gruppe in unserer Gesellschaft sind, die es am meisten verdient haben, dass man auf sie zugeht. Und natürlich braucht das auch ganz oft sehr viel Engagement und sehr viel Zeit und sehr viel einfach Energie. Und ich finde aber, das hat sich jeder Mensch verdient, aber diese Menschen haben es einfach am schwierigsten hier. Und deswegen war das für mich so ein bisschen, es war aber eigentlich auch einfach reines Interesse, auch wirklich hinzugehen und die Menschen kennenzulernen, zu gucken, okay, wie geht's euch, was interessiert euch, was wollt ihr machen? Und viele hatten einfach auch Bock auf Rap. Die sind in Deutschland angekommen und ganz viele hören halt erstmal Deutschrap und verstehen es nicht, aber das ist der erste Zugang auch zu unserer Kultur vielleicht oder so, ja. Auch wenn es nicht super repräsentativ ist, der ganze Sexismus, Charts und so. Aber trotzdem, das hören auch, wie alle anderen Jugendlichen hören, das auch Jugendliche mit Fluchthintergrund. Und es war ein sehr leichter Zugang. Und ich habe gemerkt, da kann man mit denen ganz viel arbeiten. Da passiert ganz viel. So Selbstvertrauen, ihre eigenen Texte zu arbeiten. Natürlich auch ganz viel so, deswegen auch bei Refugio, therapeutische Sachen passieren da. Ne? Man kann darüber sprechen, man kann sich ausdrücken. Ist auch für die Gesellschaft so wertvoll, dass dann die Perspektiven auf der Bühne gehört werden. Dass solche Texte einfach auch das Licht der Welt erblicken und so. Ich finde das, also wahnsinnig viel passiert, da deutsche Sprache zu lernen. Da ging für mich kein Weg mehr raus. Also sobald ich da einmal drin war, war das für mich, das war für mich Familie. Das war für mich das Wichtigste, das war mein Lebenswerk, meine Lebensaufgabe so, ja. Und ich habe davon auch super viel bekommen. Es ist gar nicht, dass ich derjenige bin, der da gibt, sondern ich bekomme auch ganz viel. Habe ich dann auch irgendwann mal zum Beispiel ein Projekt gemacht, wo ich dann auch viele der Geflüchteten, die ich kannte, aus meinen Musikworkshops und aus anderen Initiativen, die aber zum Beispiel keine Arbeit bekommen haben. Ne? Da war dann auch mein Wirken wieder am Limit. Ich konnte die zwar auf die Bühne bringen und konnte mit denen Spaß haben und eine gute Zeit haben und also die brauchten trotzdem halt auch Geld und einen Job und ein Dach über dem Kopf und so. Ja. Und dann habe ich irgendwann ein Projekt, auch mit anderen natürlich zusammen, geleitet und uns auch ins Leben gerufen und auch ein Jahr, würde ich sagen, erfolgreich durchgeführt. Da haben wir 30 Geflüchtete aufgenommen in ein Programm und die in Arbeits- und Ausbildungsplätze gecoacht und vermittelt. Und da bin ich dann auch wieder an ein Limit gekommen. Und zwar, dass viele der Menschen, die durch mein Programm oder durch unser Programm gelaufen sind und am Ende Arbeitsverträge hatten und hätten arbeiten können, keine Arbeitserlaubnis bekommen haben. Und das war dann wieder so ein Limit irgendwie, wo ich dann gemerkt habe, ja, was soll denn das jetzt? Also wir wurden sogar von öffentlichen Geldern bezahlt und das wäre Win-Win-Situation für alle, wenn die Leute arbeiten könnten. Es wäre für die Staatskasse besser, es wäre für den gesellschaftlichen Frieden besser, es wäre für die Arbeitsplätze, die werden besetzt, die Unternehmen wollen die Menschen und natürlich das Wichtigste, die geflüchteten Personen selbst hätten natürlich eine Perspektive und könnten halt auch bleiben und so, ja, und hätten sich ein Leben aufgebaut hier. Und ja, und dann gab es daraus halt das nächste Projekt. Dann nach diesem Turning Tables hieß es, kam dann Work is a Human Right. Also dann haben wir mit Geflüchteten zusammen dann eine Kampagne gestartet, die gesagt haben, hey, wir möchten arbeiten und wir möchten unser Arbeit ist ein Menschenrecht und wir möchten auf unser Recht aufmerksam machen. Und wir haben dazu eine Kampagne, auch einen Song gemacht, auch wieder dann künstlerisch umgesetzt. Ja, einfach um da ein bisschen was zu bewegen. So,
ja. Man kann ja gar nicht anders, wenn man dir zuhört, dass man, es reißt einen ja schon fast vom Stuhl. Du kommst ja mit so einer Wucht und so mit so einem Engagement, wenn du irgendwie was siehst, das klappt nicht. Okay, nächster Schritt, dann müssen wir das ändern. Jetzt, wahrscheinlich kannst du es ja dann vielleicht gar nicht nachvollziehen, dass es Leute gibt, die sagen, ey, mich interessiert das alles irgendwie gar nicht. Wenn du jetzt aber sagst, ey, Politik, hast du ja schon erzählt, da will ich einsteigen, ob es jetzt Bundeskanzler gleich wird, mal gucken. Dann musst du dich aber vielleicht dann damit beschäftigen, sagen, hey, wie kriege ich denn Leute dazu, dass die sich engagieren, dass die zumindest wählen gehen?
Erstmal vielleicht noch kurz dazu, das war dann der nächste Schritt nach diesem Work is a Human Right, wo ich dann gemerkt habe, okay, die Leute, die diese entscheiden, sind nicht wir. Wir können so viel demonstrieren und aufmerksam machen, wie wir wollen. Am Ende sind wir immer noch abhängig von anderen Menschen. Und dann war das sozusagen der nächste Schritt. Okay, dann müssen wir selber in diese Position kommen. Dann wollen wir Gesetze mitschreiben. Dann wollen wir bitte auf das Level kommen, so. Und dann eben jetzt in die Politik gegangen. Und ja, und da jetzt Leute irgendwie zu motivieren, mitzumachen. Ich glaube schon, dass ich es nachvollziehen kann. Vor allen Dingen die politische Desinteresse. Also ich glaube schon, weil ich war lange auch politisch desinteressiert und habe mich auch durch irgendwelche YouTube-Videos durchgeklickt und so, ne, wo heute natürlich auch ganz viele dann halt dann irgendwelchen sogenannten Verschwörungstheorien und also ich meine, man bastelt sich halt sein Bild irgendwie selber zusammen und für mich war dann irgendwie so der Weg dabei einfach auch mit den harten Fakten mit nämlich politischen Strukturen mich auseinanderzusetzen. Auch, nicht nur. Ich mache ja trotzdem noch künstlerisch und schaue mir YouTube-Videos und versuche alles zu hinterfragen und so, aber trotzdem will ich auch wissen, okay, wie funktioniert es und wie können wir das vielleicht verändern, das System? Was ist überhaupt das System? So ein bisschen wie beim BWL-Studium, was ist das und was läuft daran falsch? Weil die Jugend ist super politisiert. Also braucht mir niemand erzählen, dass die Jugend nicht irgendwie Bock hat, irgendwas zu machen. Also das sehen wir bei Fridays for Future, sehen wir Black Lives Matter. Also und die sind super, super woke, nennt man das, ja, und erzählen mir manchmal noch Sachen, von denen ich keine Ahnung habe, von irgendwelchen YouTube-Kanälen oder was weiß ich, Influencer, die ich gar nicht kenne. Es geht eher darum, es anders zu machen, neu zu machen und nicht dieses alte, eingerostete, wo man einfach schon vom Gefühl her, da muss man nicht mal wirklich, nicht, man muss ja nicht mal alles verstanden haben, rein vom Gefühl habe ich da auch keinen Bock drauf und deswegen mache ich es halt irgendwie, versuche es anders zu machen. Natürlich auch nochmal mit Hip-Hop, viele hören heute Rap und Hip-Hop und wenn man dann da auch noch Messages rein, was für mich selbstverständlich ist, ich mache nur sozialkritischen, politischen Rap eigentlich, wenn das so ein bisschen wieder auch Gehör bekommt und vielleicht mal den sexistischen, materialistischen Mainstream teilweise ablöst, dann glaube ich, hat das eine sehr hohe Chance, sehr hohes Potenzial, einfach auch Sprachrohr zu sein. Und das ist ja Hip-Hop, ist Sprachrohr für die Leute, die sonst nicht gehört werden, Voice to the Voiceless. Und es sollte Politik ja auch sein. Und von daher, glaube ich, ist es schon ein Zugang, der nachvollziehbar und niederschwellig und einfach und neu und eben funky fresh ist irgendwie.
Also wir lassen uns überraschen, ob Funky Fresh dann nächstes Jahr im Bundestag sitzen wird. Powerful Voices, der Podcast heute mit Wasim.
Powerful Voices, der Podcast.
Unser Podcast heißt ja Powerful Voices. Das trifft jetzt bei dir natürlich doppelt und dreifach zu. Als Musiker, als politischer und sozial engagierter Mensch, dann merkt man es hier schon allein am Mikrofon, dass du eine Powerful Voice hast. Wir haben uns ja so ein bisschen gedacht, wir wollen jetzt nicht nur Leute, die ein kräftiges Organ haben, hier sitzen haben bei uns, sondern die uns auch einfach ein bisschen vielleicht schon erzählen können, was habe ich gelernt, worin steckt denn meine größte Kraft, meine größte Power? Was habe ich schon erkannt in den paar Jahren, die ich hier schon unterwegs bin? Was würdest du jetzt sagen, was ist so deine Power, die du mitbringst und die dir immer wieder hilft, weiterzukommen? Oder was kannst du besonders gut?
Das sind für mich zwei verschiedene Sachen. Also einmal die Power, die Kraft, glaube ich, die habe ich bekommen. Und ich glaube, es ist Zuversicht. Da muss ich einfach sagen, Alhamdulillah, also Gott sei Dank, so, die habe ich einfach geschenkt bekommen. Irgendwie so eine Zuversicht. Ja, das, glaube ich, ist eine sehr starke Kraft. Und ich glaube, was ich mir sozusagen selber auch antrainiert habe, ist, glaube ich, schon viel einfach Sachen auf den Punkt zu bringen. Aber nicht irgendwie mit einem gehobenen Zeigefinger oder mit, ja, so weinerlich oder so negativ, sondern Sachen auf den Punkt zu bringen, aber eben mit einem zuversichtlichen Blick. Also irgendwie dann auch so einen Weg zu zeigen. Und das muss ja gar nicht jetzt nur mein Text sein, sondern das kann eben auch mein Workshop sein, dass er den anderen Menschen sozusagen die Möglichkeit gibt, diese Zuversicht, die sie in sich tragen, auszuleben und zu artikulieren, ja, und das dann auch zu spüren und zu merken. Und dadurch, glaube ich, bekommen wir alle dann irgendwie ein bisschen mehr Zuversicht.
So, die erste Folge von Powerful Voices, dem Podcast der Kulturbühne Spagat, nähert sich dem Ende. Jetzt trotzdem noch eine Frage an dich, Wasim. Wenn ich dich jetzt frage, wie geht's für dich weiter, dann sagst du wahrscheinlich irgendwie die Projekte, die heute Abend und morgen früh noch anstehen. Aber jetzt so ein bisschen größer gesprochen, kann man überhaupt gerade Pläne machen irgendwie für die nächste Zeit? Steht bei dir was an, wo du sagst, das?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, für die nächste Zeit habe ich einfach aufgehört, Pläne zu machen. Mit Corona hat jetzt dieses Jahr mir alles so hart durch den Wind geschossen. Also ich habe Sachen dreimal wieder verschoben und umgeplant und dann kam es doch nicht dazu und so. Ich habe es aufgehört, ein bisschen zu planen. Das liegt mir auch irgendwie mehr. Aber so doch, also ich würde sagen, nächstes Jahr wollen wir zur Bundestagswahl antreten. Das ist auf jeden Fall ein riesengroßer Major Step, weil das wird, glaube ich, eine große repräsentative Änderung in der Politik-Szene in der Landschaft einfach bringen. Wir haben sehr viele aktive Menschen aus ganz Deutschland und wenn wir das schaffen, einigermaßen die Schallmauer zu durchbrechen, dann glaube ich, wird das nachhaltig wirken. Ich habe dieses Jahr zwei Kinder bekommen. Ich habe ja wirklich einen Sohn bekommen und das natürlich auch, darf man nicht vergessen, natürlich auch etwas, was jetzt sehr, sehr, ja, lebensbestimmend einfach ist und wunderschön ist. Aber genauso ist auch so eine Partei, habe ich das Gefühl, ist ja auch nicht nur die Partei, ist ja dieses ganze Wirken, das ganze Schaffen. Komm gar nicht mit hinterher. Ist wirklich Wahnsinn. Also, dann kommt die LGBTQ und dann kommt die Community und voll wichtig und dann kommen, schwarze LGBTQ-Menschen und haben wieder eigene, das ist Wahnsinn, was da gerade alles, wer sich gerade alles sichtbar macht und sich zeigt und auch hoffentlich auch genug Gehör findet und auch gesehen wird. Mit einem entsprechenden Respekt, dass das alles auf einmal dann wieder zu einem wird. Ne? Gerade wird überall ploppt auf und am Ende müssen wir es schaffen, dass es wieder zu einem großen ganzen Organismus wird. Und das finde ich super spannend und das, ja, wird auf jeden Fall noch bleiben, die Aufgabe.
Also ich wünsche dir, dass du das irgendwie unter einen Hut kriegst. Ich wünsche deiner Familie und deiner Freunden gute Nerven, glaube ich, was sie mit dir, glaube ich, manchmal haben müssen.
Auf jeden Fall.
Bei so vielen Projekten und Ideen und so viel Engagement, was du hast. Wenn man jetzt zuhört und sagt, ich will so ein bisschen mitkriegen, was der in nächster Zeit macht oder wo man dich vielleicht auch mal live sehen kann. Es gibt ja noch ein paar Möglichkeiten. Ich bin zufälligerweise erst an dir vorbeigelaufen. Da warst du für einen Kulturlieferdienst, glaube ich, unterwegs und hast performt in der Parkstraße. Mhm. Wenn man dir folgen will, was ist das Einfachste?
Ja, also ich habe kein TikTok, ich habe kein Snapchat, das wurde ich heute erst gefragt, aber Instagram habe ich, Facebook habe ich, es gibt sogar eine Website, also wenn man mich googelt, findet man bestimmt auch noch mehr, aber so, das sind so die einfachen Sachen, Wasim_DSDNG, das ist Instagram und Wasim Radwan oder einfach die Urbane folgen, dann bekommt man das sicherlich auch mit, was wir so machen, falls sich die Politik interessiert. Ja, und ansonsten, glaube ich, hört und sieht man mich halt immer wieder auf Bühnen, hoffentlich nächstes Jahr. Also dieses Jahr war tatsächlich der Sommer gar nicht so schlecht. Ich habe relativ große Konzerte selber gespielt und organisieren dürfen. Zum Beispiel Olympiastadion oder so oder Kunst im Quadrat. Also es war gar nicht so schlecht jetzt aus Kunst- und Kulturschaffender Sicht, dass dann auf einmal die Stadt aufgewacht ist und dann Bühnen zur Verfügung gestellt hat umsonst, also ohne Eintritt und sowas. Das war gar nicht so ein schlechter Anfang. Vielleicht kann man das nächstes Jahr noch fortführen, hoffe ich sehr. Und dann sieht man mich bestimmt auch dort.
Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen.
Inshallah.
Uns solltet ihr natürlich auch folgen. Allein schon, damit ihr wisst, wer das nächste Mal dann hier auf dem doch ein bisschen, glaube ich, unbequemen Ton sitzt. Sie wackelt schon hin und her, merke ich.
Ja, an der Spitze ist es nicht immer gemütlich.
Da wird die Luft dünn und der Ton drückt manchmal ein bisschen. Ihr findet uns auch auf Instagram, Powerful Voices Podcast, ich habe schon gesagt, oder bei Facebook oder auf der Website der Kulturbühne Spagat. Und wer es total real life möchte, der läuft einfach hier in München am Horizonthaus im Domagpark vorbei und schaut in die Schaukästen, gibt es nämlich auch noch. Da hängen dann Zettel, große Plakate und da kann man auch sehen, wie es weitergeht. Ja, und vielleicht sehen wir uns ja dann bei der nächsten Podcast-Aufzeichnung hier in der Kulturbühne, falls wir bis dahin wieder Publikum hier im Saal haben dürfen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Jetzt erst nochmal danke, Wasim, dass du uns besucht hast.
Es war danke für die Einladung.
Also spannend, dir zuzuhören und wir könnten auch, glaube ich, mit dir locker noch eine Stunde länger sprechen.
Ja, ich habe versucht, ganz schnell zu reden, aber habe trotzdem noch nicht alles gesagt. Aber was ich noch sagen wollte, es ist ein sehr interessanter, inspirierender Ort hier. Ich wusste gar nicht richtig, wo ich mich hinbegebe. Und als ihr mich hier herumgeführt habt, kann ich nur sagen, es ist ein sehr wichtig und schönes Projekt. Und ich komme gerne wieder und sage natürlich auch eine herzliche Einladung an alle, die gerade zuhören. Schaut es euch mal an hier.
Genau, kommt vorbei, wenn euch das möglich ist. Dir alles Gute und für alle, die zugehört haben, sage ich jetzt einfach bis zum nächsten Mal. Ciao, sagt Tina Gentner.
Powerful Voices, der Podcast.